Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Und jetzt mal mit einem Thema, das uns vor allem jetzt im Sommer 2026 sehr stark beschäftigt hat. Und wir blicken jetzt einfach mal nach Deutschland. Wir haben es ja diesen Sommer sehr stark zu spüren bekommen. Eine Art Jahrhundertsommer, Rekordtemperaturen, schwüle Nächte und Hitzewellen und das über mehrere Wochen. Der Sommer 2026 hat sehr deutlich gezeigt, dass extreme Hitze keine Ausnahme mehr ist, sondern in Zukunft zur Regel wird. Unsere Gebäude und Städte kommen bei solchen Wetterlagen zunehmend an ihre Grenzen. Winterfest können wir zwar bauen, aber warum überfordert uns die Hitze so sehr? Und was können wir denn auch von anderen Ländern lernen, in denen unser Extrem seit Jahrhunderten ja, letztendlich zum Alltag gehört. Ich möchte euch jetzt einfach mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen und wir schauen uns das ganze Thema Hitzewelle, Wärmeschutz mal genauer an. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Beim energieeffizienten Bauen haben wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten vor allem eines immer gelernt. Wir konnten schon immer sehr gut die Wärme im Gebäude halten. Dämmung, hochwertige Fenster und effiziente Heizsysteme sind heute bei uns in Deutschland zumindest selbstverständlich. Beim sommerlichen Wärmeschutz stellt sich allerdings eine andere Frage. Wie verhindern wir, dass sich Gebäude bei lang anhaltender Hitze stark aufheizen? Zunächst einmal ist eine gute Wärmedämmung natürlich kein Problem. Im Gegenteil, eine gut gedämmte Gebäudehülle reduziert eine eindringende Wärme von außen und ist damit auch im Sommer grundsätzlich ein großer Vorteil. Das Problem entsteht dann, wenn Wärme erst einmal im Gebäude ist. Wie bekommen wir diese raus? Denn die Gebäudehülle unterscheidet nicht zwischen erwünschter und unerwünschter Wärme. Sie reduziert durch eine gute Dämmung den Wärmeaustausch in beide Richtungen. Und im Winter ist das genau das, was wir wollen. Die Wärme bleibt drinnen, im Inneren und das über eine angenehm lange Zeit. Und das spart enorme Heizkosten. Im Sommer kann genau dieses Prinzip allerdings dazu führen, dass sich die Wärme im Gebäude zunehmend steigert. Dazu kommen noch interne Wärmelasten. Also, vor allem in Büros, Computer, Monitore, Beleuchtung, Haushaltsgeräte, allgemein technische Anlagen. Alle geben kontinuierlich Wärme an ihre Umgebung ab. Gerade in Bürogebäuden können diese Lasten erheblich sein. So müssen Serverräume im Sommer durchgehend gekühlt werden, was natürlich enorme Energiemengen verbraucht. Bei einer kurzen Hitzeperiode hilft uns die Natur enorm. Über den Tag nehmen massive Bauteile wie Ziegel und Beton die Wärme von außen auf, um sie nachts wieder an die Raumluft abzugeben. Auch das Dach nimmt eine enorme Menge an Wärme auf. Oder, wenn es nicht gedämmt ist, lässt es die Wärme durch. Wer im Hochsommer auf den Dachboden musste oder im Dachgeschoss wohnt, hat das sicher schon am eigenen Leib gespürt. Eine besondere Rolle spielen in diesem ganzen Kreislauf Fenster. Im Winter sind sie wegen ihrer geringeren Wärmedämmung eine sogenannte thermische Schwachstelle. Im Sommer kommt ein anderer Effekt hinzu, die Sonneneinstrahlung. Sie dringt durch eine Dreifachverglasung in den Raum, wenn die Fenster keine spezielle dunkle Verglasung haben. Dort wird sie von Oberflächen absorbiert und in Wärme umgewandelt. Gerade bei großen Glasflächen kann das einen riesigen Unterschied machen. Nachts kühlt es ohne die Sonneneinstrahlung allmählich ab, draußen ist es dann deutlich kühler als drinnen. Also können wir ordentlich lüften und dadurch die Temperatur im Inneren unserer Häuser an die angenehme Luft draußen anpassen. Aber auch das hat seine Grenzen. Denn problematisch wird es, wenn die Nächte warm bleiben. Dann beginnt sich die gespeicherte Wärme von Tag zu Tag zu steigern. Warum das gerade bei Städten so besonders problematisch, schauen wir uns jetzt an. Gerade in dicht bebauten Städten entsteht ein ausgeprägter Hitzeeffekt. Es bilden sich sogenannte Wärmeinseln. Beton, Asphalt und andere massive oder versiegelte Oberflächen speichern tagsüber große Mengen an Wärme. Nach Sonnenuntergang geben sie diese Energie wieder an die Umgebung ab. Die nächtliche Abkühlung wird damit schon fast aufgehoben. Aus diesem Grund kühlen Innenstädte häufig deutlicher langsamer ab als das Umland. Verstärkt wird dieser Effekt durch die großflächige Versiegelung. Denn wo Regenwasser nicht im Boden gespeichert werden kann, fehlt auch die Kühlwirkung der Verdunstung. Und dort, wo Bäume und Grünflächen fehlen, gibt es zusätzlich weniger Verschattung. Die Sonnenstrahlen treffen damit direkt auf Straßen, Plätze, Fassaden und Dächer. Auch die dichte Bebauung in Städten spielt eine Rolle. Eng stehende Gebäude können die Luftzirkulation einschränken und damit den Abtransport der Wärme erschweren. Die Stadt wird damit selbst zum Wärmespeicher und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, die Klimatisierung. Klimaanlagen reduzieren zwar die Temperatur im Gebäude, die entzogene Wärme wird jedoch an die Außenluft abgegeben. Gibt es beispielsweise in großen Bürokomplexen viele Klimaanlagen, kann dadurch zusätzliche Abwärme im ohnehin aufgeheizten Stadtraum entstehen. Technische Kühlung löst das thermische Problem also auf Gebäudeebene, verschiebt aber diesen Teil davon allerdings nach außen. Aber wie lösen denn andere Länder diese Probleme, die schon seit Jahrhunderten mit anhaltender Hitze zu tun haben? Schauen wir uns das mal doch an. Gehen wir jetzt in den Mittelmeerraum. In Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland gehört der Umgang mit hohen Temperaturen seit Jahrhunderten zur Baukultur. Viele der dort entwickelten Prinzipien sind erstaunlich einfach. Sie setzen beispielsweise auf Verschattung, Gebäudeorientierung, Speichermasse, Luftbewegung und gezielt angeordnete Öffnungen. Ein besonders interessantes Element, das wir uns genauer anschauen können, ist der Innenhof. Er kann als eine Art klimatischer Puffer zwischen Außenraum und Gebäude funktionieren. Verschattete Bereiche reduzieren die direkte Sonneneinstrahlung und die massiven Wände rundherum können enorme Mengen an Wärme aufnehmen. Außerdem sind die Innenhöfe und auch Bereiche zwischen Gebäuden umfangreich begrünt. Oft sind sogar die Dächer so gebaut, dass Regenwasser direkt in den Innenhof geleitet wird. Bäume und Sträucher sowie der Boden darunter speichern dieses Wasser, sogar bei Wärme für Verdunstung und werfen Schatten für zusätzliche Kühlung. Entscheidend für einen kühlenden Innenhof sind seine Geometrie, die Orientierung, seine Verschattung und vor allem der ungehinderte Luftaustausch. Auch andere traditionelle Elemente verfolgen dasselbe Prinzip. Tiefe Fensterleibungen, Fensterläden aus Holz, Arkaden, Pergolen und große Dachüberstände reduzieren die direkte Sonneneinstrahlung. Und der Teil, der am Ende trotzdem auf die Fassade trifft, wird größtenteils von hellen Farben reflektiert. Die mediterrane Architektur versucht also, den Wärmeeintrag von vornherein zu begrenzen. Schauen wir nun in ein anderes Land, und zwar Japan. Kommt zur hohen Hitzebelastung auch noch eine hohe Luftfeuchtigkeit hinzu, haben wir ein ähnliches Klima wie in Japan. Auch hier wird traditionell gegen Hitze gebaut. Gerade wegen der hohen Luftfeuchtigkeit setzt traditionelle japanische Architektur stark auf natürliche Luftbewegung. Das Geheimnis ist hier das Prinzip der Querlüftung. Zu offenen und halboffenen Grundrissen und großen Dachüberständen kommen überdachte Übergangszonen zwischen Gebäudeteilen wie Wohn- und Schlafbereichen. Gerade durch diese überdachten Verbindungsgänge wird ein Bereich zwischen Innen- und Außenraum geschaffen, der einerseits für Schatten sorgt und gleichzeitig die natürliche Lüftung unterstützt. Das dahinterstehende Prinzip ist für uns durchaus interessant. Es zeigt, ein Gebäude muss nicht vollständig von seiner Umgebung abgeschottet werden. Es kann gezielt mit Luftbewegung, Verschattung und Zwischenräumen arbeiten. Dadurch wird die Gebäudehülle zu einer Art Klimaschnittstelle zwischen Innen- und Außenraum. Was bedeutet das für unser zukünftiges Bauen? Copy und Paste kommt bei uns natürlich nicht in Frage. Traditionelle mediterrane oder japanische Gebäude lassen sich nicht einfach auf Deutschland übertragen. Wir brauchen Häuser, die sowohl mit kalten Wintern als auch mit zunehmend heißen Sommern zurechtkommen. Der wichtigste Ansatz sind zunächst passive Maßnahmen. Dazu gehören eine geeignete Gebäudeorientierung, ausreichend thermische Speichermasse und ein wirksamer außenliegender Sonnenschutz. Auch die Position und Größe von Fensterflächen spielt eine zentrale Rolle. Gleichzeitig sollte natürliche Querlüftung dort ermöglicht werden, wo die klimatischen Bedingungen passen. Begrünte Dächer und Fassaden können ebenfalls zur Reduzierung der Hitzebelastung beitragen. Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sollten wir den Schritt in Richtung technischer Kühlung machen. Es geht allerdings nicht darum, vollständig auf Technik zu verzichten. Vielmehr müssen wir sie möglichst effizient einsetzen. Denn überall, wo ein Motor surrt, entsteht auch Abwärme. Ein Beispiel, wo das ganz gut funktionieren könnte, wäre beispielsweise eine automatisierte Nachtlüftung. Wenn die Außenluft nachts ausreichend abkühlt, kann ein Gebäude gezielt entladen werden. Die tagsüber gespeicherte Wärme wird nach draußen gelassen, bevor am nächsten Tag die nächste Hitze kommt. Gerade Smart Home Systeme hätten dafür große Potenziale. Für die Baubranche sind allerdings nicht nur einzelne Gebäude wichtig. Es geht ums große Ganze. Ein Gebäude kann noch so gut geplant sein, wenn der Außenraum dauerhaft überhitzt ist, bringt das wenig. Deswegen müssen wir verstehen, Stadtplanung ist auch zu großen Teilen eine klimatische Planung. Wir müssen uns die Frage stellen, wo können zusammenhängende große Grünflächen entstehen? Wo kann Regenwasser gespeichert werden? Wo sind Frischluftschneisen notwendig, damit die Luft nicht steht? Und wie lassen sich versiegelte Flächen reduzieren oder anpassen? Das Konzept der Schwammstadt setzt genau hier an. Regenwasser soll nicht möglichst schnell aus der Stadt verschwinden, sondern gespeichert und für Vegetation sowie für kühlende Verdunstung nutzbar werden. Große zusammenhängende Grünflächen sind natürlich dabei wirkungsvoller als einzelne isolierte Pflanzungen, wie man es in Städten vor allem an Alleebäumen sieht. Auch helle Oberflächen, begrünte Dächer und Fassaden sowie ausreichend dimensionierte Freiräume können zur Reduzierung der sommerlichen Wärmebelastung beitragen. Es geht also nicht nur um mehr Bäume. Es geht um ein abgestimmtes System aus Gebäuden, Freiräumen, Vegetation, Wasser und Luftströmungen. Hitzeschutz ist eine ganzheitliche Planung, die heute und erst recht in Zukunft wichtiger wird als je zuvor. Denn die eigentliche Herausforderung ist der Bestand. Bei Neubauten können wir solche Prinzipien von Anfang an nutzen. Die größere Herausforderung liegt aber wirklich im Gebäudebestand. Unsere Städte bestehen nun einmal zu einem großen Teil aus Gebäuden, die für klimatische Bedingungen geplant wurden, die heute nicht mehr aktuell sind. Und diese Gebäude werden uns noch viele Jahrzehnte begleiten. Deshalb müssen wir überlegen, welche Maßnahmen sich im Bestand nachrüsten lassen. Klar ist, nicht jede Fassade kann begrünt werden. Auch klar ist, dass nicht jedes Gebäude grundlegend umbaut werden kann. Gerade bei denkmalgeschützten Gebäuden sind diese Möglichkeiten oft begrenzt. Umso sinnvoller ist es, Hitzeschutz mit ohnehin geplanten Sanierungen zu verbinden. Wenn beispielsweise ein Dach ohnehin saniert werden muss, kann gleichzeitig über Begrünung, Verschattung oder eine hellere Oberfläche nachgedacht werden. So lassen sich mehrere Baustellen gleich miteinander verbinden. Was bedeutet das für die Zukunft der Baubranche? Fakt ist, wir müssen unsere Gebäude nicht völlig neu erfinden. Viele Prinzipien für einen guten sommerlichen Wärmeschutz sind seit Jahrhunderten bekannt. Beispielsweise Schatten. Speichermasse in Form von massiven Wänden, Luftbewegung, Vegetation, Wasserplanung und auch gut geplante Übergangsräume. Die entscheidende Frage beim Planen, Bauen und vor allem auch Umbauen lautet deshalb nicht nur, wie verhindern wir, dass im Winter Wärme aus dem Gebäude entweicht? Eine zweite Frage, die wir uns in Zukunft immer öfter stellen müssen, ist, wie verhindern wir, dass sich das Gebäude im Sommer übermäßig aufheizt? Denn zukunftsfähige Gebäude müssen beides leisten. Vor allem in Deutschland. Sie müssen Wärme im Winter halten und Hitze im Sommer begrenzen. Und auch bei der Stadtplanung reicht der Blick auf einzelne Gebäude nicht mehr aus. Wir brauchen hitzeresiliente Städte. Denn die Gebäude, die wir heute planen und sanieren, werden nicht nur mit dem Klima von 2026 konfrontiert sein. Sie sollen noch in 20, 50 oder vielleicht auch 100 Jahren genutzt werden. Hitzeschutz ist deshalb keine kurzfristige Reaktion auf diesen Rekordsommer, sondern wird zu einer langfristigen Planungsaufgabe für das Bauwesen. Das meine persönliche Einschätzung zum Thema Hitzeschutz, Hitzewelle, vor allem jetzt hier im Sommer, den wir hatten, 2026. Wenn dir das Thema gefallen hat, dann folge doch gerne meinem Podcast, Lubal Podcast. Und teile diese Folge mit anderen, like diese, kommentiere, interagiere mit dieser Folge, denn ich freue mich um jedes Feedback hier bei meinem Lubal Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich wieder, wenn du einschaltest, wenn es wieder heißt Lubal Podcast, dein Daniel.